Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Talk heute Abend und ich begrüße ganz herzlich Claude Nicollier. Er ist von Lausanne hierher gekommen nach Winterthur und das freut uns natürlich sehr. Sie alle kennen Claude Nicollier, deshalb sind Sie ja da. Er war Militär-, Linien- und NASA-Testpilot und Astronaut. Er war der erste und bisher einzige Schweizer, der den Weltraum besuchte. Und so wie ich gelesen habe, hat ihn die Mondlandung 1969, die er am Fernsehen, am Bildschirm mitverfolgt hat, elektrisiert und sie hat ihn dazu bewegt, zu entscheiden, ich möchte auch ins Weltall, ich möchte das All erkunden. Er hat dann Physik studiert in Lausanne, Astrophysik in Genf und ließ sich zum Linienpiloten ausbilden. Alles mit dem Ziel, einmal Astronaut zu werden. 1992 war es dann soweit, er war erstmals im Weltraum. Er war insgesamt viermal im Weltraum, das war 1993, 96 und der letzte Flug war 1999. Und er arbeitete schließlich dann bis 2007 bei der ESA. Es gibt einen Asteroid, die einen wissen das vielleicht auch, die Nummer 14826, stimmt das? Der ist benannt nach dem Herrn Nicollier, der heißt Nicollier?
Das wusste ich nicht. Ja.
Das wussten Sie nicht?
Sie sicher, habe ich einen Asteroid?
Eine Neuigkeit, ja.
Aber ich,
können Sie mich korrigieren?
Ich hoffe, dass es nicht ein Asteroid, der Richtung Erde geht. Und dann muss man
ja, das wollen wir nicht hoffen. Das wäre ein böses Zeichen.
Nicht ein gefährlicher Asteroid, hoffe ich. Ja.
Also ich möchte Sie noch einmal mit einem Applaus ganz herzlich willkommen heißen.
Danke.
Ja, es war einmal anders gedacht, Sie sollten 1986 schon ins Weltall.
Ja, genau. Ja, ich war in Houston bei dieser Zeit und dann gab der Challenger-Unfall in Januar 86 und dann wurde meine Mission etwa 6 Jahre verspätet, also meine erste Mission.
Was ist in Ihnen vorgegangen, als Sie von diesem Unfall erfuhren? Vielleicht waren Sie selber sogar dabei.
Ich war nicht in Amerika, ich war in Emmen. Bei einem Trainingskurs, also wenn ich in den Vereinigten Staaten war, als Astronaut der ESA, aber detachiert in Houston, habe ich immer noch meinen Militärdienst durchgeführt als Pilot einer Staffel und ich war im Dienst in Emmen. Dann habe ich das gehört, ich bin sofort natürlich nach Amerika wieder gegangen. Also man wusste, dass die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls da war und es war relativ hoch mit dem Space Shuttle und es ist passiert.
Natürlich, also man hat geahnt, dass etwas passieren könnte? Oder man?
Also das war Flug Nummer, ich glaube 25 oder so. Man hatte 24 erfolgreiche Flüge gehabt mit dem Space Shuttle und dann, bang, das ist passiert. Natürlich, es war... Obwohl man wusste, die Wahrscheinlichkeit war da, relativ groß. Mhm. Das ist eine komplizierte Maschine und die bewegt sich in eine sehr feindliche Umgebung. Und Schub ist extrem groß, etwa 3000 Tonnen Schub für 2000 Tonnen Gewicht. Und die Toleranzen sind sehr eng. Und wenn man außerhalb dieser Toleranzen geht, dann passiert das.
Haben Sie diese Leute gekannt?
Die? Ja, ja, persönlich. Also, einer, Mike Smith, der Pilot, war ein Classmate, sagt man auf Englisch. Ich war in derselben Klasse wie ihm, die Klasse 1980. Also ich wurde gewählt als Astronaut in der ersten Gruppe europäischer Astronauten in 78. Und 2 Jahre später, 1980, bin ich nach Amerika gegangen, zusammen mit der Holländer Wubbo Ockels. Und wir waren integriert in eine Klasse NASA-Astronauten. Und Mike Smith, der Pilot von Challenger bei dem Unfall, war in dieselbe Klasse. Mhm. Ich habe ihn gut gekannt. Die anderen auch. Mhm. Also bei dieser Zeit war die Astronautengruppe in Houston etwa 100 Leute. Wir haben uns gut gekannt.
Mhm. Ja. Und was ist in Ihnen vorgegangen? Haben Sie da nicht... nachher auch Angst bekommen, sich auf eine solche Mission zu begeben?
Nein, zuerst ist man traurig, also das sind Freude und wir waren in derselben Gruppe mit enorm großem Enthusiasmus und Arbeit, um das zu tun, was unsere Verantwortlichkeit war. Alle diese Missionen sind nie unsere Missionen, das sind die Missionen von anderen mit Zielen, die bestimmt sind durch die ESA und die NASA. Und wir haben die Verantwortlichkeit, erfolgreich die Mission durchzuführen. Das ist ganz generell unsere Idee. Und dann, wir wissen, es gibt Gefahr und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut geht. Entweder können wir die Mission nicht durchführen, aber wir können überleben. Oder manchmal gibt es so ein Ereignis, dass sogar wir verlieren das Leben. Mhm. Wir haben immer gedacht, dass es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es endet in einem Feuerball. Mhm. Und wir hoffen immer bei jeder Start, dass es nicht der Fall ist. Aber manchmal war es der Fall.
Im Theater sagt man sich toi, 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 bevor es losgeht. Wie ist das in der Raumfahrt?
Schweigen.
Ja?
Ja. Okay. Aber auch wir denken schon. Also es wird nie darüber gesprochen. Mhm. Wir haben Vertrauen, dass das Beste gemacht wird, sodass es Sicherheit gibt. Aber auch manchmal, natürlich war dieses Vertrauen nicht ganz richtig, also der Challenger-Unfall hätte man vermeiden können.
Oh, ja.
Ja. Mhm. Aber es gab bei dieser Zeit, und es hat gewechselt nachher, es gab bei dieser Zeit wirklich Druck, um eine ziemlich hohe Flugrate des Spezial zu haben.
Und Sie waren dann 1992, waren Sie dann an Bord? Wie ist das? Haben Sie diese Angst überwunden oder war da nie wirklich Angst? Oder war
es das war nie, also da? Das ist etwas, wir hatten immer im Kopf, noch einmal, ich spreche von Feuerball, dass es nicht unmöglich war, dass es passiert. Mhm. Ganz, also verglichen mit seinem Flug als Passagier in ein Linienflugzeug, die Wahrscheinlichkeit ist viel größer natürlich, dass es so endet. Aber wir haben nie darüber gesprochen, wirklich. Mhm. Ja.
Ist das eine Art Verdrängung? Oder?
Ja, ja, wir wussten das. Natürlich, es ist wie in der Fliegerei, nach jedem Unfall gibt es eine sehr genaue Untersuchung, warum es passiert ist. Mhm. Das war der Rogers Commission und während etwa ein Jahr haben die gearbeitet, um festzustellen, genau was passiert worden ist. Wir werden vielleicht nicht darüber sprechen, im Detail jetzt. Mhm. Es war von der Solid Rocket Buses, die Feststoffraketen hatte man ein Problem in den Dichtungsringen, in Segmente der Feststoffraketen. Das wurde natürlich korrigiert, aber die NASA hat auch diese Gelegenheit benutzt. Während 2,5 Jahren sind wir nicht geflogen nach dem Challenger-Unfall, um andere potenzielle Probleme zu lösen. Mhm. Und dann war ab der erste Flug nach dem Challenger-Unfall, das war in 1988, Ende 88, war schlussendlich der Shuttle sicherer als vorher. Mhm. Und dann sind wir während mehrerer Jahren geflogen. Die 90er Jahren, wenn ich meine Flüge gehabt habe, 92, 93, 96 und 99, waren die guten Jahre des Space Shuttle. Das war nach Challenger und vor Columbia. Columbia-Unfall war in 2003. Und dann gab es wieder eine ganze Untersuchung und man hat festgestellt, dass man hätte diesen Unfall vermeiden können. Aber das System ist sehr kompliziert. Space Shuttle ist extrem kompliziert, viel komplizierter als mein Smart, als ein Linienflugzeug oder komplizierter als eine Nuclear Power Station.
Und darum werden ja auch die Besten ausgewählt, die ins All gehen mit dieser Space Shuttle. Ich nehme an, oder wir alle nehmen hier an, das Auswahlverfahren ist extrem streng, rigoros. Worauf wird eigentlich ganz genau geachtet? Warum wurden letztlich Sie auserwählt als Schweizer, als bisher einziger Schweizer, der ins All durfte? Welche Kompositionen an guten Eigenschaften müssen Sie da mitbringen? Ich nehme an, eine körperliche Konstitution, diese muss stimmen. Intelligent müssen Sie sein.
Das werde ich selber sagen.
Technisch interessiert.
Wenn Sie das sagen.
Ich würde sagen, da ist niemand dagegen.
Gut, ich wurde gewählt. Ich hatte natürlich enorm großen Enthusiasmus und ich war sehr zielgerichtet bei dieser Zeit. Also es war, wenn ich jünger war, hatte ich das Ziel, Pilot zu werden. Das war für mich ein Ziel. Ich wollte auch Wissenschaftler werden. Ich hatte diese Neugierigkeit über natürliche Phänomene. Und ich habe die Chance gehabt, dass in der Schweiz man konnte im Parallel Wissenschaftler sein und ein Pilot, Militärpilot, Milizpilot. Mhm. Und alle zwei Monate sind wir, die ganze Staffel 5, ich war bei Hunter Staffel 5, sind wir gegangen in Meiringen oder Interlaken oder Dübendorf manchmal, aber nicht sehr oft, eher in den kleinen Flugplätzen in den Alpen oder Ambri-Piotta in Tessin, waren wir zusammen und ab Montagnachmittag sind wir geflogen wie wilde Leute. Also normalerweise 4 Flüge pro Tag.
Aber eben Freude und Ehrgeiz, das ist ja, das Freude, eine. Da gibt es wahrscheinlich noch viele.
Und
da,
es war aber nur eine Woche und dann wieder in die, also für mich als Wissenschaftler, als Astrophysiker. Also es gab diese Mischung zwischen dieser Tätigkeit als Militärpilot, die auch relativ gefährlich war. Aber ich habe gelernt, Respekt zu haben über eine Maschine, die viel einfacher war als das Space Shuttle, aber trotzdem als einzige Person in diesem Flugzeug, der Hawker Hunter, mit klaren Missionen. Das war natürlich ein Militärflugzeug, also wir mussten nach Axalp gehen und die Raketen schießen und Kanone und Bomben werfen. Das war eine Mission und sei es eine Militärmission oder eine wissenschaftliche Mission für eine Raumfahrt. Es gibt immer eine Mission, die wir die Verantwortlichkeit haben, erfolgreich durchzuführen, mit ein wenig Gefahr. Und natürlich, wenn wir die Mission gut kennen und die Maschine gut kennen, die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers, die einen Unfall leiten wird, ist etwas kleiner. Und ich habe immer mein Homework gemacht, sodass ich meine Mission, ich probierte immer die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls nach unten zu bringen mit guter Vorbereitung für jede Mission, sei es militärisch oder sei es im Weltraum.
Also Sie haben aber sicher gut gearbeitet.
Aber wenn es kompliziert ist, wie das Space Shuttle, es ist so kompliziert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief geht, ist relativ hoch.
Also das heißt, man muss auch ein ruhiger Typ sein, einen guten Charakter haben.
Ja, also Sie, noch einmal für diese Selektion. Ich werde nicht sagen, was die Qualitäten sein müssen, sodass man gewählt wird. Wenn ich das tue, dann werde ich das Licht bringen auf meine Qualitäten.
Aber, das ist vielleicht
aber
genau
ganz
die
generell,
Qualität,
man muss die richtige Erziehung haben. Das war in der Wissenschaft oder in der Technik. Ich habe voll Respekt für Rechtsanwälte und Mediziner, aber das war nicht wirklich der richtige Weg, um vorbereitet zu sein. Aber ich habe voll Respekt für solche Leute oder Politiker, diejenigen, die das gut machen. Man muss natürlich in guten physischen Zustand sein, gute Gesundheit. Und der dritte Aspekt ist mental stabil sein. Also die richtige Erziehung, Wissenschaft und Technik, gute Gesundheit und mental oder geistlich stabil sein. Das sind die drei Elemente,
sagen wir. Sie sprechen von der richtigen Erziehung. Sie meinen wahrscheinlich die Bildung.
Die Bildung, ja.
Einfach bei uns ist Erziehung, wie man zu Hause aufwächst. Aber vielleicht gehört ja das auch dazu.
Ja, in einem gewissen Sinne. Ja, aber das war der richtige Gebiet, sagen wir, in den Studien. Ja. Auch Theologie habe ich voll Respekt, aber das war nicht wirklich das, was in einem Beruf als Astronaut leiten kann. Wissenschaft und Technik, das ist klar. Ja.
Und als Sie 1969 diese Mondlandung mitverfolgt haben, was ist in Ihnen passiert? Was hat Sie elektrisiert an dieser Mission?
Ja, also es ist nicht ganz richtig, dass das Anfang, Etincelle, wie sagt man?
Das war nicht der Moment, als bei
es
Ihnen.
Es ist vorher gekommen, also schon Tim und Struppi, on a marché sur la Lune zum Beispiel. Also diese, das war in 1953, ich war 9 Jahre alt und das hat mich schon inspiriert. Also die Inspiration ist schon vorher gekommen. Aber natürlich eine Mondlandung und der enorm große Abenteuer von diesen Leuten, die auf einen anderen Himmelskörper gelandet sind. Also das war sicher eine Inspiration.
Aber was ist daran so faszinierend? Ich stelle mir das so vor und viele von uns wahrscheinlich, diese unendliche Dunkelheit, diese Stille, das lebensfeindliche Umfeld, das einem ja, da begegnet.
Aber macht das nicht? Es ist auch die Entdeckung neuer Welten. Mhm. Und natürlich vor mehreren Jahrhunderten war in Entdeckung neuer Welten durch die Atlantik gehen und Amerika entdecken, ja, mhm. das nicht bekannt war vorher. Es war ein selbes, die Entdeckung neuer Welten, wo niemand gegangen ist, wo man, ja, wie Sie sagen, das ist ganz, es gibt eine begrenzte Schwerkraft, auf dem Mond ist ein Sechstel nur. Ich finde immer noch, dass hier auf die Erde es gibt zu viel Gravitation. Also ja, es gibt zu viel Kraft. Es ist peinlich. Ja. Schwerelosigkeit ist fantastisch. Sie können sich vorstellen, wenn wir die Gravitation schneiden jetzt. Wir können die ganze Volumen benutzen. Sie können Ihre Füße auf die Decke bringen. Und dann haben Sie das Gefühl, die Decke ist der Boden geworden. Es ist so lustig und fantastisch. Mhm. Und reduzierte Schwerkraft wie auf dem Mond oder Mars ist etwa ein Drittel. Mond ist ein Sechstel. Ist fantastisch. Und auch auf dem Mond, der Tag dauert 14 Tage. Also die Sonne bewegt sich sehr, sehr langsam. Und die Apollo-Astronauten, wenn sie auf dem Mond waren, 2 bis 3 Tage, also dass die Sonne hat sich ein wenig bewegt, aber nicht sehr viel. Sie sind immer beim Morgen gelandet, da die Sonne war tief über dem Horizont und die Schatten waren ziemlich lang. Und sie haben viel besser die Höhe schätzen können mhm. bei der Landung der Mondlandefähre. Und alle diese Eigenschaften und ganz schwarzer Himmel, da es gibt keine Atmosphäre. Und sehr hoher Kontrast, alles was durch die Sonne beleuchtet ist, ist sehr hell, der Rest ist sehr dunkel. Also alle diese einmalige Eigenschaften, ich finde das extrem attraktiv.
Mhm. Also es kommt eine gewisse Sehnsucht wieder
ja,
hoch.
Ja, Sehnsucht.
Haben Sie
ja.
Sehnsucht ins
Ja, Auge Sehnsucht gehen? Dann ja. neue Gebiete, wo niemand gegangen ist und man entdeckt etwas. Mhm. Ja. Das war, es ist Entdeckung. Ja.
Also war das die Abenteuerlust eigentlich noch wichtiger als die ganzen technologischen, wissenschaftlichen...
Es gibt alle Aspekte, also noch einmal, ich war Wissenschaftler, also mhm. ich hatte diese Neugierigkeit über Phänomene und Abenteuer und das ist auch in meine Fliegertätigkeit gekommen, diese mhm. Abenteuerlust. Ja. Wirklich für mich, ich hatte diese glückliche Kombination, das hat auch mich geholfen in der Selektion, da die Europäische Weltraumorganisation in der ersten Selektion suchte Wissenschaftler, aber dass ich diese Erfahrung als Pilot hatte, das war auch sicher ein Element. Da, mhm. Das war, ich hatte diesen Respekt auf Maschinen, die gefährlich sind, aber die gezielt sind, um etwas zu tun. In Falls Hunter, das war eine militärische Tätigkeit, aber unabhängig von dem Ziel, das ist eine Maschine, mit der wir etwas machen und die müssen die richtig operieren, sonst wird man das Leben verlieren. Ja. Mhm. Also das war für mich ein wichtiger Element in meiner Erfahrung, mhm. wenn ich mich präsentiert habe in der Selektionskomitee. Bei der ESA. Sie haben mir einige Fragen gestellt über diese Tätigkeit. Sie waren alle Wissenschaftler, aber sie waren interessiert an diese Fähigkeit, Maschinen zu operieren, die gefährlich sind, mhm. um ein Ziel zu erreichen, unabhängig von der Natur des Ziels. Mhm. Sie verstehen das?
Ja. Wie ja. ist denn das? Sie sagen, Sie gehen mit der Mission, Sie haben einen Auftrag, der ist ja. ganz klar und der muss erfüllt werden,
ja.
um jeden Preis. Der Druck muss enorm hoch sein. Was ja, ist denn, wenn eine solche Mission scheitert, beziehungsweise wenn Sie das den Reparaturauftrag zum Beispiel
ja,
nicht
also
erfüllen
es ist
können?
Glücklicherweise nicht passiert, aber sehen Sie, wenn wir trainieren sehr viel während mhm. einem Jahr für jede Mission, die normalerweise eine Woche dauert oder etwas mehr, vielleicht 12 Tage, trainieren wir die ganze Besatzung für ein Jahr. Und wir haben diese Obsession, die Mission erfolgreich durchzuführen. Mhm. Und wir machen alles und das bindet auch die Besatzung zusammen. Das ist der Grund, warum psychologische Probleme sind wirklich auf die Seite. Wir arbeiten zusammen, um erfolgreich zu sein. Und manchmal können wir nicht absolut erfolgreich sein wegen technischer Probleme oder vielleicht Fehler, dass wir machen, obwohl das ist nicht passiert. Aber Theoretisch könnte das passieren. Und dann, wenn wir so viele Probleme haben, dass wir die Mission nicht erfolgreich durchführen können, auch nicht teilweise, dann das Ziel wird, die Besatzung zu retten. Apollo 13 war genau in diesem Fall. Große technische Probleme auf dem Weg Richtung Mond, Explosion von einem Sauerstofftank, von den Energiezellen, die Sauerstoff und Wasserstoff benutzen, um mit einem Katalysator und produzieren elektrische Energie plus Wasser. Und es gab diese Explosion von diesem Sauerstofftank. Und das hatte als Konsequenz, dass die Besatzung viel weniger Sauerstoff hatten und viel weniger elektrische Energie. Dann es war absolut unmöglich, die Mission durchzuführen. Das war eine Landung auf einen gewissen Punkt auf dem Mond. Dann das Ziel war, die Besatzung zu retten. Mhm. Und natürlich, es gab viel Hilfe von Bodenmannschaft, um dieses neue Ziel zu erreichen. Und es war wirklich sehr knapp. Ja, okay. Aber Sie verstehen diese Idee von, man hat ein Ziel, man probiert, ja. Man nicht probiert, aber man ist obsessed. dieses Ziel zu erreichen, mindestens teilweise, dann, wenn es nicht möglich ist, Besatzung retten, das ist das neue Ziel.
Und in diese Situation sind Sie selbst nicht gekommen, aber...
Nein, ich bin nie in solche Situation gekommen. Alle meine Missionen waren erfolgreich, mindestens die zweite und die letzte, die Hubble-Missionen waren total erfolgreich. Hubble.
Genau, wir kommen noch auf diese Bilder. Genau.
die andere zwei Missionen, Nummer 1 und Nummer 3, waren Teilerfolg. Wir waren nie in der Situation, wo es total Misserfolg war und wir mussten uns retten. Nein, das war mehr Apollo 13. War Teilerfolg wegen technischer Probleme.
Mhm. Jetzt schauen wir noch ein bisschen auf diese Bilder. Also Sie sind ja dort gewesen. Sie haben in einem Interview gesagt, man hat dann keine Zeit für Emotionen, die muss man weglassen. Ja. Aber wenn man das erste Mal im Leben die Erde von weit weg her sieht, live von außen, das muss ja eine fantastische Erfahrung.
Ja, es gibt schon ein wenig Emotionen da, ja.
Erzählen Sie uns ein bisschen, erzählen Sie uns ein bisschen von diesem
Erlebnis. Nein, aber diese Idee, die Emotionen auf die Seite zu bringen, ist wirklich eine wichtige Idee. Im Training muss man bereit sein, die Emotionen wirklich auf die Seite zu nehmen. Zum Beispiel, wenn wir einen Weltraumspaziergang machen, das habe ich bei meiner letzten Mission gemacht. Vielleicht gibt es zu viel Licht für die Bilder. Ja. Vielleicht sollte man während einer gewissen Zeit die Bilder erklären, mit weniger Licht, sodass sie schöner werden. Dann muss man die Emotionen ein wenig auf die Seite bringen. Wenn es zu viele Emotionen gibt, dann ist man weniger effizient und es gibt größere Wahrscheinlichkeit, dass wir Fehler machen. Aber natürlich, wenn man die Erde sieht oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder Ägypten sieht, wie hier, es gibt Emotionen, das ist klar. Aber wenn man arbeitet, man muss die Emotionen weniger.
Aber fällt man sich da in die Arme als Crew, wenn man an diesem Punkt?
Wirklich für die Bilder braucht man weniger Licht, sonst
noch dunkler,
wenn es möglich. Null Licht für nur die Serie Bilder und dann wieder Licht, wenn es möglich ist. ist das möglich? Null Licht?
Spot vielleicht?
Ja, noch weniger. Ja. So. Das ist das letzte Bild. Ich werde eine gewisse Reihenfolge.
Wenn es dann kommt, können Sie gerne. Aber erzählen Sie uns von diesem Erlebnis. Sind Sie sich in die Arme gefallen, als Sie die Erde gesehen haben, als Team?
Ja, also das ist das erste Bild, das ist Space Shuttle. Ja. Und das war 2 Uhr morgens, 2. Dezember 1993. Nach einer kurzen Nacht hat uns ein kleiner Bus in Richtung Startup gebracht und dann öffnen wir die Türe, dann sehen wir das. Und die Leute sagen uns, okay, go and fix Hubble. Und das ist eindrucksvoll. Ja. Und gut, wir sind gegangen, 4.26 Uhr am Morgen, bei Nacht. Und das ist die Sicht der Erde von 600 Kilometer hoch. Das ist absolut einmalig. Ja. Die Sonne, ganz schwarzer Himmel, die Erde, man sieht die Atmosphäre fast nicht, die ist so dünn. Und das ist Hubble, das war unser Ziel. Hubble zu besuchen. Natürlich muss man zuerst Hubble finden. Und es ist nicht per Zufall, dass wir Hubble gefunden haben. Und schönes Teleskop in die Umlaufbahn, 600 Kilometer hoch, perfekte Sicht über die Himmelsobjekte. Dann mussten wir Hubble reparieren. Hubble haben wir genommen mit dem Manipulatorarm, man sieht es hier, in den Frachtraum installiert. Und hier sind wir, ich bin da, auf dem Manipulatorarm, das ist Mike Fall, mein Kollege, 600 Kilometer hoch über Australien. Wir haben eine Kamera auf die Seite genommen, es war kaputt, wir haben eine neue Kamera installiert. Später habe ich ein motorisiertes Werkzeug benutzt, um einen Computer im Frachtraum zu nehmen. Wir haben den Computer ausgewechselt, das war wie Gehirnchirurgie von Teleskop, kann man sagen. Ja.
Darf ich schnell fragen, Sie haben da gelacht auf dem Bild?
Ist ja, das lachen, richtig? Ja.
Ist das eine Freude, lustige
Freude Arbeit? Hat geherrscht. Und das ist Teleskop repariert, haben wir wieder losgelassen nach drei Weltraumspaziergängen. Die eine hat 8 Stunden, 10 Minuten gedauert, meine ziemlich lang. Dann haben wir Hubble in seine Umlaufbahn wieder installiert. Hier sind wir über die Schweiz, das ist Genfersee, das ist Rhonetal. Winterthur sieht man nicht, das ist etwas weiter auf die rechte Seite. Das ist die Po-Ebene, das ist das Mittelmeer, Genua ist ungefähr hier. Das ist Sardinia oder Korsika, Sardinia etwas weiter Süden. Aber hier sind wir etwas näher an Winterthur, das ist Zürichsee, das ist Kloten und Winterthur ist ungefähr hier wahrscheinlich. Wir sind hier, das ist von der Raumstation genommen, bevor der Andockung des Space Shuttle mit der Raumstation Mitte 2005. Das war der erste Flug des Space Shuttle nach dem Unfall von Columbia. Mhm. Und hier sind wir südlich von, natürlich Italien, die Lichter von Rom und Neapel, Sizilien, Albanien, Korsika und Sardinien. Korsika und Sardinien hier, das ist Tunesien. Und die Schweiz ist etwas nördlich davon. Und einige Minuten später nur vielleicht 5 Minuten später sind wir über
Nordafrika.
Ägypten. Und wo es Licht gibt, bei Nacht gibt es Leben. Und Leben in Ägypten ist im Flusstal des Nils und Kairo und Delta hier. Das ist Israel. Und das ist ein Bild, das von Hubble genommen worden ist. Das ist eine große Wolke. Wasserstoff in unserer Galaxie, sehr helle Sterne, es gibt Sternenwind und es hat ein Blasen formiert, gebildet in diese große Masse Wasserstoff. Und es gibt zukünftige Sterne, das sind zukünftige Sterne, das ist der Hubble Ultra Deep Field, 10 Tage Aufnahme in einem sehr kleinen Feld im Himmel, nur 2 Bogensekunden. Das ist ein 1/15 des Durchmessers des Vollmondes. Hunderte von Galaxien in diese kleinen Fenster. Und die weitesten sind etwa 10 Milliarden Lichtjahren entfernt. Wir sehen die, wie sie waren vor 10 Milliarden Jahren. Das ist viel, bevor die Sonne und die Planeten des Sonnensystems gebildet sind. Und das ist ein Blick, also wir sehen das nicht mehr, ich kann das nicht kontrollieren, das ist etwa 20 Sekunden pro Aufnahme. Genau. Aber Sie müssen sich vorstellen, das ist ein Blick, das Bild vorher, in der Tiefe des Universums und in der Vergangenheit. Diese tiefe Bilder sind wirklich Bilder der Vergangenheit. Die relativ helle Galaxien, die wir sehen in der Vordergrund, sind vielleicht einige 100 Millionen Lichtjahre entfernt oder 1 Milliarde Lichtjahre entfernt, relativ nahe, kann man sagen. Aber diejenigen, die sehr weit sind, sehen wir, wie sie waren vor 10 Milliarden Jahren. Und Sie können sich vorstellen, wenn man das Original sieht, man sieht die Morphologie von diesen Galaxien, die sehr weit sind. Das heißt, wir wissen, wie sich die Galaxien sich entwickelt haben in der Geschichte des Universums. Also die Lehre von so ein Bild ist absolut fantastisch. Und das ist einer der wichtigen Gründe, warum ich finde, dass dieser Job absolut fantastisch ist. Man arbeitet auf Maschinen, die erlauben uns, fundamentale Daten über die Universumentwicklung zu finden.
Was werden diese Daten der Menschheit bringen? Was denken Sie? Was
ist das? Wir sind Menschen, wir sind nicht Ameisen oder Fische. Und wir haben diese Neugierigkeit über die Phänomene des Universums. Wir wollen verstehen, wie es sich passiert hat. Wir wissen jetzt, was eine Galaxie ist. Ungefähr die Geometrie des Universums kennen wir. Wir wissen, es gibt eine Ausdehnung des Universums. Das wurde von dem Astronomen Hubble entdeckt, etwa 1920. Und dann der Teleskop, dieser neue Teleskop, da wurde gebaut von Vereinigten Staaten und Europa. Es war eine Zusammenarbeit zwischen die NASA und die ESA. Mhm. Und die Idee war, mit diesem Teleskop sehr weit zu sehen. Und es wurde genannt Hubble, um Hubble, der Astronom, zu honorieren. Mhm. Er ist der Astronom, der entdeckt hat, dass das Universum in Ausdehnung ist. Mhm. Und das war eine fundamentale Resultat der Astronomie. Natürlich, man kann sich sagen, ja, ist das wichtig für das praktische Leben? Wir sind Menschen, wir wollen das verstehen.
Wir wollen das wissen.
Wir haben diese Neugierigkeit.
Ja. Ja, genau.
Und wir sind nicht da nur, um zu überleben, aber auch zu verstehen. Mhm. Und das ist eine ganz spezielle Charakteristik der Menschen. Noch einmal, die Ameisen wahrscheinlich machen das nicht. Ja.
Wahrscheinlich nicht.
Ich weiß nicht, aber ich habe Gründe zu glauben, dass die Ameisen haben nicht die Neugierigkeit über ihre eigene Urkunde zum Beispiel. Ja. Wir haben diese Neugierigkeit. Ja.
Genau, diese Neugierde muss gestillt werden. Wie ist denn das, Herr Nicolier? Sind wir im 2011 an diesem Ort, wo die Wissenschaft sein wollte, die Raumfahrt, wo ist der Stand der Technik im Moment?
Also,
es wird ja überall auch gespart, in vielen Staaten. Die USA hat ja große Schulden. Ich nehme an, auch dort in der Raumfahrt wird Geld gespart.
Ja,
aber
ich finde, dass die Astronautik und die Astronomie sind Gebiete der Kenntnis, aber auch der Träume und sind sehr edle Ziele der Menschheit. Und es wird gespart, das ist wahr, aber trotzdem, das Budget der NASA ist immer noch etwa 18 Milliarden Dollar pro Jahr, was ein sehr kleiner Bruchteil ist von dem Budget der Verteidigung, das 600 Milliarden Dollar ist pro Jahr. Also das sind relativ niedrige Kosten. Relativ, ich sage relativ noch, wenn man sagt, man sieht absolut, 19 Milliarden Dollar ist ziemlich viel, aber relativ von anderen Expenses.
Ausgaben.
Ja, von so ein Land wie Amerika, das ist relativ klein und es bringt uns so viel. Und es gibt auch alle praktischen Aspekte der Raumfahrt, die Aspekte, die von Hubble gebracht worden sind und immer noch gebracht sind, jetzt sind kulturelle Aspekte, kann man sagen. Es gibt für die Raumfahrt, es gibt die Kommunikation, es gibt Navigation, genaue Navigation, GPS. Das ist ein Produkt der Raumfahrt und es ist fantastisch.
Ja. Jetzt gibt es ja ein Konkurrenzprodukt, das ja so eben jetzt ins All hinaus.
Nein, nicht Konkurrenz, aber auch Zusammenarbeit. Es gibt die GPS, das ist von Amerika produziert worden, ist immer noch natürlich gültig. Und in Europa haben wir Galileo-System und die zwei ersten Satelliten der Galileo-System, das ist äquivalent der GPS, aber auch von Europa.
Macht das Sinn, dass da verschiedene...
Die ersten zwei Satelliten wurden vor etwa einer Woche von French Guiana in die Umlaufbahn gebracht. Das bringt uns Redundanz. Also wenn der GPS wird natürlich auch von dem Militär in Amerika gebraucht. Das heißt, sie haben die Kontrolle über die Genauigkeit. Mhm. Wenn wir ein europäisches System haben, dann haben wir die Sicherheit, wir haben ein genaues System, das wir kontrollieren. Mhm. Aber solange die Amerikaner nicht ausschalten oder etwas weniger genau bringen, sie haben die Totalkontrolle über die GPS. Und jetzt ist alles frei, können wir benutzen, aber man weiß nicht. Dann haben wir ein europäisches System, das wir kontrollieren können. Und es gibt auch eine russisches System, GLONASS, was nicht so genau ist wie GPS, aber es ist gut, dass wir diese Redundanz haben. Also ich habe gesprochen über praktische Aspekte der Raumfahrt und es sind drei Hauptgebiete, das ist Kommunikation, das ist klar, Ich kann mich erinnern, in den 50er Jahren, manchmal habe ich telefoniert in Amerika, es kostete 53 Franken pro 3 Minuten.
Und heute ist es fast
Und heute ist es, es kostet nichts, wenn man Skype benutzt zum Beispiel. Und man hat das Bild von meiner Tochter in Houston, wenn ich Skype benutze.
Und das ist alles eine Folge der technologischen Errungenschaften.
Das ist dank der Raumfahrt. Also Navigation, Kommunikation und Studien der Erde und die Beobachtung der Erde von Raumfahrt, um die Erde optimal zu benutzen. Und wenn ich sage optimal, das heißt nicht, die Ressourcen zu saugen, aber optimal zu benutzen für die Zukunft. Also das sind drei praktische Aspekte der Raumfahrt, die sehr wichtig sind. Und dann gibt es die kulturellen Aspekte und Hubble ist ein kulturelles Gebiet. Und das ist sehr edel. Und auch die Studie von verschiedenen Objekten im Sonnensystem, zum Beispiel von Mars und von Saturn. Man hat Cassini, das ist eine Raumfähre der NASA, die genau studiert Saturn und seine Ringe und seine 60 Satelliten. Man hat sehr genaue Bilder von Satelliten von Saturn. Man ist auch sanft gelandet auf die Oberfläche von Titan. Das ist der größte Satellit von Saturn. Das ist auch im Bereich der Kultur, kann man sagen. Das nützt uns nicht in der praktischen Leben, aber das ist eine Charakteristik der Menschen. Wir sind neugierig, wir wollen verstehen. Also diese drei Gebiete, Hauptgebiete der Nutzung des Weltraums und dann gibt es Kenntnis und Satisfaction of the Curiosity, Befriedigung der Neugierigkeit, kann man sagen. Ja.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass Sie es auch gut finden, wenn Leute, und das sind im Moment, können das nur reiche Leute sein, das All erkunden, eben dass so diese touristische Seite belebt wird. Warum ist das gut, dass Leute ins All gehen?
Ja, also,
und vor allem, warum nur die,
das können ja dann nur die Reichen. Ich habe die Chance gehabt, 4-mal in den Weltraum zu gehen und es gibt so fantastische, positive Elemente. Nicht nur das Ziel der Mission, das wir probieren zu erreichen, und in den meisten Fällen erreichen wir diese Ziele, aber die Schönheit der Erde, des Himmels und die Schwerelosigkeit. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass nicht nur berufliche Astronauten diese schönen Aspekte der Raumfahrt genießen können, aber auch Leute, die nicht Astronauten sind. Und schlussendlich touristische, ich habe nicht gern dieses Wort touristische Flüge, sagen wir Raumfahrt für alle, erlaubt Nicht-Astronauten auch in Weltraum zu gehen für manchmal kurze Zeit und diese sehr schönen Aspekte zu genießen.
Das ist aber sehr
Und prinzipiell die schöne Sicht der Erde, des schwarzen Himmel, und während der Nacht, wenn die Sonne unter dem Horizont ist, schöne Sternenbild und die Galaxie oder die Milchstraße sieht man so gut und die Schwerelosigkeit zu genießen. Schwerelosigkeit, ich habe das vorher gesagt, je weniger die Schwerkraft, desto Freude herrscht. Ja. Desto mehr Freude herrscht. Ja. Und wenn man das ganz schneidet, Schwerelosigkeit, das ist absolut fantastisch. Und ich finde das nicht richtig, dass nur berufliche Astronauten das genießen können. Dass auch andere Leute das genießen können, einmal in ihrem Leben. Das finde ich gut.
Aber das würde ja heißen, wenn viele das machen wollen, das ist nicht gerade umweltfreundlich, wenn Raketen ins All hinein schießen.
Gut, es gibt Stufen. Also in der Space Shuttle hat man diese Wasserstofftriebwerke. Man hat flüssige Sauerstoff, flüssige Wasserstoff. Man brennt den Wasserstoff mit dem Sauerstoff und es produziert Schub, viel Schub und es produziert Wasser. Das ist grüne Energie. Und natürlich, man hat nicht genügend Schub mit diesen drei Wasserstofftriebwerken. Also man sieht nicht mehr, aber vielleicht später kann ich das zeigen. Man hat diese zwei große 1. August-Raketen auf die Seite des großen Tanks. Und das ist nicht ganz grüne Energie. Aber Special wurde in den 70er Jahren entwickelt und der erste Flug war in 81. Bei dieser Zeit hatte man nicht dieses Bewusstsein von diese große Verantwortung, mhm. die wir haben, die Erde zu schützen für mhm. die Zukunft. Aber jetzt und diese Flüge mit Touristen, ja, das wird auch mit nicht ganz grüner Energie gemacht. Aber das ist eine Stufe. Mhm. Und in der Zukunft, da man hat dieses Bewusstsein so viel mehr jetzt als vor 10 Jahren und viel mehr als vor 50 Jahren, mhm. wo dieses Bewusstsein ganz nicht da war, vor 50 Jahren.
Also das heißt, man kann umweltfreundlich ins All in Zukunft?
Man entwickelt Systeme, die mehr und mehr umweltfreundlich sein werden. Mhm. Aber am Anfang kann man das nicht sofort tun. Mhm. Aber es gibt diese Tendenz.
Zuerst müssen wir mal auf der Erde schauen, dass wir umweltfreundlich genug sind und die Energie effizient nutzen, die wir haben. Ich möchte darum überleiten, wenn man, Sie hatten ein Privileg, Sie sagen, Sie haben diesen wunderschönen Erdball sehen können, Sie haben auch vom Erdeschützen gesprochen. Wenn man so zurückkommt auf diese Erde, bekommt man da, ich nehme an, das ist eine gewisse Demut damit verbunden, also man fühlt sich vielleicht sehr klein und wächst da die Verantwortung vielleicht auch gegenüber dem Planeten?
Ja, also das ist sicher, wächst diese Verantwortung, das ist klar.
Wie drückt sich das bei Ihnen aus? Haben Sie durch das, durch dieses Erlebnis auch irgendwelche Werte, einen Wertewandel gemacht?
Ja, Wertewandel. Also man sieht, wie die Erde klein ist. Also man geht um die Erde in 1,5 Stunden, das ist sehr kurze Zeit. Mhm. Ja, die Wasserstofftriebwerke sind da. 3, man sieht die 2 hier und eine hier vorne und die 2 anderen. Mhm. Und jede hat seinen Schub von etwa 200 Tonnen, aber produziert nur Wasser. Mhm. Und es kommt von dieser große Tank Wasserstoff und Sauerstoff, in dieser 700 Tonnen, aber es produziert nur Wasser und Schub. Aber diese 2 Feststoffraketen sind nicht so umweltfreundlich. Aber noch einmal, das ist eine Stufe. Das Special existiert nicht mehr jetzt. Es ist 135 Mal geflogen. Und in der Zukunft.
Also das heißt, dass die Raumfahrt auch etwas für die Entwicklung der Energieeffizienz
ist klar, tun kann. Ja. Das ist klar, ja. Und noch einmal über die Erde. Es ist klein, es ist zerbrechlich, das ist klar. Es ist auch, ich hatte das Gefühl, es ist ganz einsam. Da man sieht die Erde mit diesem ganz schwarzen Hintergrund, man hat das Gefühl, es ist ganz einsam. Und es ist wie ein Raumschiff mit fast 7 Milliarden Besatzungsmitgliedern, die nicht genau wissen, wie man diese Raumschiff steuert. Ja. ich hatte dieses Gefühl manchmal. Und man sieht auch, da man sieht keine Grenzen, das ist absolut klar, die Grenzen, das ist eine Erfindung der Menschen. Und man sieht eine gewisse Einigkeit in der Erde. Und man hat natürlich viele Denken über die Leute, die unten sind. Man sieht Beweis der von Menschen auf die Erde nur während der Nacht. Sie haben diese Bilder gesehen, bei Nacht sieht man die Lichter. Mhm. Und es gibt Licht, wo es Leben gibt. Und nicht irgendwelche Leben, aber Menschen. Während der Tag fliegt man über Gegenden, wo man weiß, es gibt sehr viele Leute. Ich kann mich erinnern, über Kalkutta Flug. Es gibt eine graue Gegend, aber man sieht nicht Details. Aber während der Nacht sieht man, dass es Leben gibt. Mhm. Und man fragt sich, wow, diese Erde ist sehr klein, zerbrechlich, einsam, mit 7 Milliarden Menschen und viel Leben in verschiedenen Formen. Und dann man sieht überall in der Gegend, es gibt den Mond, man weiß, es ist lebenlos, die Sonne ist lebenlos. Und dann viel weiter gibt es natürlich diese kleinen Objekte, es gibt die Planeten des Sonnensystems, die meisten sind auch lebenlos. Obwohl es vielleicht Leben war auf der Oberfläche von Mars in der Vergangenheit, aber nicht mehr jetzt. Und dann geht es sehr, sehr, sehr weit, mehrere Lichtjahren oder 10 oder 100 oder tausende Lichtjahren, bis man die nächsten Sterne findet. Und einige von diesen sind begleitet durch Planetensysteme. Und dann gibt es vielleicht Leben. Man fragt sich, alle diese Fragen fragt man sich, wenn man da oben ist. Mhm. Da man sieht die Erde als ein Himmelskörper. Ich persönlich bin optimistisch für die Zukunft der Menschheit. Da da mindestens hat man das Bewusstsein jetzt von zukünftigen Problemen der Erde.
Viele noch sagen, einmal. Es ist schon fast zu spät.
Ja, aber es ist besser, etwas zu unternehmen jetzt, als zu sagen, es ist zu spät, wir werden sterben. Mhm. Ja. Die Menschheit hat keine Zukunft, also wir können einfach alles brennen und like le dernier repas. Ja. Mhm. Alles übertreiben, da auf jeden Fall gibt es keine Zukunft. Nein, wir haben noch eine Chance. Da es gibt Bewusstsein und es fängt dann immer mit Bewusstsein und dann gibt es Action. Ja.
Zu handeln. Hat die Schweiz jetzt richtig gehandelt? Wir wollen aus der Atomenergie raus und
ja, ich finde das richtig.
Die Energieeffizienz steigern.
Und ich glaube, Deutschland und die Schweiz haben den richtigen Entschluss gefasst. Mhm. Also man kann sagen 20 Jahre, 30 Jahre, aber einmal muss man natürlich mit Atomenergie, mit Fission, natürlich Fusion, Wasserstoff umwandelt in Helium, wie die Sonne macht, ohne Dächer, wie sagt man?
Ohne Abfall.
Abfalle. Das ist die Energie des Zukunfts. Vielleicht wieder die Energie des Zukunfts ist die Sonne in der relativ nahen Zukunft und auch weiter Zukunft. Und einmal, wenn man fähig ist, technisch Wasserstoff in Helium zu umwandeln, wie die Sonne macht, ohne Abfall. Das ist auch eine fantastische Energie. Also, die Materie von dieser Tisch würde genügen, um Winterthur in Energie zu betreiben, während ein Jahr zum Beispiel, also, wenn es Wasserstoff wäre.
Aha, ja. Okay.
Aber man braucht sehr hohe Temperaturen, also Millionen von Grad. Mhm. Man muss das gut kontrollieren. Technisch gesehen, wir sind nicht bereit. Aber die Energie des Zukunfts, wenn man das meistern kann, ist wirklich die Fusion. Aber natürlich in der Zwischenzeit, die Sonne ist die beste Energie.
Sie sprechen von der Solarenergie.
Solarenergie.
Die hat eine Zwischenfunktion, wird eine große Zukunft haben jetzt, denken Sie?
Oder
es gibt sehr viele Skeptiker, die sagen, Solarenergie ist nur, die hilft uns nur, wenn die Sonne scheint. Was machen wir denn im Winter?
Ja, aber es gibt viele Gegenden auf Planet Erde, wo es viel Sonne gibt. Mhm. Und natürlich, man muss die Energie transportieren. Es gibt Verluste. Aber es gibt Gegenden, wo es... Und außerhalb der Atmosphäre, ein Quadratmeter bekommt 1,4 Kilowatt. Mhm. Das ist eine enorme Größe.
Können Sie das sagen, wie viele Menschen davon Strom beziehen können?
Ja, also 1,4 Kilowatt, das ist...
wie viele Städte?
Ja, man muss eine gewisse Oberfläche haben. Aber noch einmal, die Sonne scheint immer, also noch für etwa 4 Milliarden Jahren wird es scheinen, also für eine gute Zeit. Und nur ein sehr kleiner Bruchteil kommt auf die Erde. Und natürlich nur ein gewisser Bruchteil von dieser Energie, die auf die Erde kommt, ist benutzbar wegen Wolken oder wegen Geometrie. Zum Beispiel in den Polen ist die Sonne immer so tief, dass man kann nicht sehr gut diese Energie benutzen. Aber man muss einfach diese Energie irgendwie benutzen mit Solarzellen oder mit thermischen Systemen für Heißwasser zum Beispiel. Und natürlich die Windenergie ist auch Sonnenenergie umgewandelt durch verschiedene Temperaturen und es gibt Wind und dann kann man das benutzen auch.
Aber es ist eigentlich indirekte Sonnenenergie?
Indirekte Sonnenenergie, ja. Also ich finde, direkte oder indirekte Sonnenenergie ist ein guter Weg, auch die Energien von den Le Marais, wie sagt man?
Kann jemand
Gezeiten.
Okay, die Gezeiten, ja.
Ja. Das ist nicht Sonnenenergie, das ist Gravitationsenergie umgewandelt. Aber das sind die rein Erdenergien, die wir so viel wie möglich benutzen müssen in der Zukunft. Und natürlich, wenn man Sonnenenergie hat, man kann das umwandeln in Sauerstoff und Wasserstoff, wenn man Elektrolyse der Wasser macht. Mhm. Und dann kann man Wasserstoff und Sauerstoff benutzen in Energiezellen, um wieder Elektrizität zu produzieren.
Sie haben mit Bertrand Piccard, auch ein innovativer Mensch, er hat die Erde mit dem Ballon umrundet und ist jetzt dabei, dieses Solarflugzeug zum Durchbruch zu verhelfen oder ja. dieses zu etablieren. Sie haben mit ihm zusammengearbeitet.
Ja.
Was denken Sie, wird seine Innovation, wird das Zukunft haben? Wird er solche Flugzeuge in Serie bauen können?
Nein, also diese Solar Impulse ist mehr ein Symbol, um zu zeigen, dass man etwas machen kann, wie mit einem Flugzeug um die Erde zu gehen, ohne einen Tropfen Treibstoff zu benutzen. Aber das heißt nicht, dass wir in der Zukunft Linienflugzeuge haben werden, mit die betrieben werden in der Propulsion, wie sagt man, in der Antrieb mit so einer Energie. Sonst muss man diesen Flug von Zürich nach Düsseldorf nicht machen heute, da es gibt Wolken zum Beispiel, also es ist nicht annehmbar.
Was bedeutet das Projekt für Sie?
Für mich von der reinen flugtechnischen Seite ist es extrem interessant. Das ist ein Flugzeug, das die Spannweite von einem Airbus 340 hat. Es ist der Prototyp, hat 64 Meter Spannweite. Es wiegt wie ein Auto, 1,5 Tonnen, also ein normales Auto. Und es hat die Leistung von einem Scooter, kann man fast sagen. Also das sind Beziehungen, die interessant sind. Und trotzdem fliegt es. Und es fliegt. Also ich war verantwortlich für die Flugtest von der Solar Impulse. Das war meine Beteiligung an diesem Programm. Ich probiere Bertrand Piccard und André Borschberger. Das sind zwei Leute, die zusammenarbeiten als les lanceurs du Programm. Ich probiere, die zu helfen, um erfolgreich zu sein. Das wird ein ziemlich starkes Symbol sein, wenn sie in 2-3 Jahren um die Erde gehen können, in verschiedenen Stufen, nicht in einem Flug. Das Flugzeug ist so langsam, es fliegt mit etwa 40 Kilometer pro Stunde. Das ist ein rasches Velo oder ein langsames Auto, kann man sagen. Das heißt, um die Erde zu gehen, würde zu lange dauern für einen Pilot in einem engen Cockpit. Es wird in verschiedenen Stufen gemacht. Aber ich probiere, die zu helfen, das ist ein sehr starkes Symbol. Und natürlich, braucht auch sehr feine Technologie in Sonnen, in Betrieb, diese elektrische System für den Antrieb auf einer Hand, in der Batterientechnik und der Solarzellentechnik und Leichtbau. Das Flugzeug muss sehr leicht sein für so eine große Spannweite. 1,5 Tonnen ist wirklich eine enorm große Leistung. Mit Kohlenfasern oder wie sagt man?
Das weiß ich jetzt aus technischen.
Ja. Okay. Sehr schön. Fibre de Carbon. Ja. Und das heißt, es ist eine große Herausforderung für die Technologie und es hilft Flugzeugbau ganz generell, aber durch ein Symbol. Noch einmal, man wird nicht in Zukunft Transportflugzeuge sehen, die mit der Sonne betrieben werden. Vielleicht, das wäre eine Quelle extra Energie für den Betrieb von den Instrumenten im Cockpit zum Beispiel. Dafür könnte man die Sonnenenergie benutzen, aber nicht für den Antrieb, für praktische Anwendungen von Flugzeugen, wie Linienflugzeuge. Und auch, Solar Impulse hat 4 Elektromotoren von Maximum 8 Kilowatt pro Motor. Das ist etwa total 30 Kilowatt. Ein einziges Triebwerk von einem Boeing 747 ist etwa 25.000 Kilowatt. Das heißt,
andere Dimensionen.
Ja, andere Dimensionen. Das heißt, wir werden nicht mindestens in unserem Leben, in den nächsten 100 Jahren, werden wir nicht Linienflugzeuge sehen mit Sonnenenergie.
Wahrscheinlich nie. Aber es war doch möglich, ein solches Ding in den Himmel zu bekommen und es soll andere innovative Kräfte motivieren.
Absolut,
ebenfalls.
Und es ist ein sehr starkes Symbol, finde ich. Diese Idee, um die Erde zu gehen, ohne einen Tropfen Treibstoff, ist eine sehr edle Idee und das wird die Leute beeinflussen, das ist klar.
Wie ist das mit der Menschheit in Zukunft? Wird sie dereinst auf einem anderen Planeten leben können?
Ja, aber wenig Leute nur. Ich glaube nicht, dass die Menschheit hat sich auf die Erde entwickelt und das wird der Hauptgebiet, wo der größte Teil der Menschheit, 99,999% der Menschheit, wird da bleiben. Diese Idee, wenn die Sachen schief gehen auf der Erde und wir werden einfach Richtung Mars oder ein Satellit von Saturn oder Jupiter gehen, die ganze Menschheit oder fast die ganze Menschheit, wie eine Arche de Noé,
Eine Arche Noah?
Ja. Das glaube ich nicht.
Mhm. Wer soll denn da also zu
experimentieren? Wir werden experimentieren, wir werden, um Mars besser zu verstehen. Mhm. Wenn wir Mars besser verstehen, mit dieser enorm großen Klimaveränderung, die auf Mars produziert worden ist, es gab Wasser auf Mars, es gab vielleicht Leben, jetzt ist eine Wüste, warum wird das auch auf die Erde passieren? Und das ist auf Millionen von Jahren, das ist nicht innerhalb ein Jahrhundert oder ein Jahrzehnt. Mhm. Und wir wollen Venus, unsere Nachbarn Venus und Mars besser verstehen. Und es gibt diese Planetologie comparée, wo wir, wenn wir Mars und Venus besser verstehen, werden wir die Zukunft der Erde besser verstehen auch. Wir haben die Absicht, hier lang zu überleben. Nicht hunderte von Jahren, aber tausende oder Millionen von Jahren. Vielleicht nicht Menschen, aber unsere Nachfolger.
Ja eben, ist es eine Katastrophe, wenn die Menschheit einst nicht mehr auf der Erde ist? Die Erde wird weiterleben.
Wir werden alles tun, sodass die Menschheit sich entwickeln kann auf der Erde und unsere Nachfolger in Millionen von Jahren immer noch Freude haben. Ja.
Freude herrscht, dann auch noch in Millionen Jahren. Liebe Gäste, Sie können jetzt auch gerne Fragen stellen, vielleicht Herrn Nicolier etwas sagen, wenn Ihnen etwas wichtig ist. Anna Tavernini wird mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen. Wir sind Ihnen sehr dankbar, weil wir sind auf Sendung im Radio, wenn Sie sich kurz vorstellen und dann die Frage stellen. Bitte halten Sie das Mikrofon nicht, es wird Ihnen hingehalten. Vielen Dank. Ja, bitte.
Mein Name ist Oskar Bürgis. Ich habe eine Frage, Herr Nicolier.
Vielleicht
und zwar,
Hochdeutsch
ist es etwas Natürliches. Wie haben Sie können in dieser engen Kapsel schlafen? Ist das wahr, dass man müssen in Schubladen liegen, dass man nicht im ganzen Gestellage umeinander fliegt?
Ja, ich glaube, ich habe verstanden, aber das war eher Hochdeutsch, wenn möglich. Wie wir schlafen in der,
genau.
In der Special, ja. Also, Arbeitszyklus ist dividiert in Tranchen von 24 Stunden, wie hier auf der Erde. Das heißt, wir gehen in einem irdischen Tag, 24 Stunden, gehen wir 16 Mal um die Erde. Und es gibt Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Aber das ist fast unwichtig, ich würde sagen. Wir arbeiten mit einem Zyklus von 24 Stunden. Und in einem Tag in der Flugplan ist Arbeitsplan, kann man sagen, gibt es pro 24 Stunden eine Schlafperiode von, sagen wir, 7 Stunden, wie hier auf der Erde mehr oder weniger. Dann gibt es 2 Stunden frei nach der Schlafperiode, dann 12 Stunden Arbeit, dann 2 Stunden frei, dann wieder nachts oder Schlaf während 7 Stunden. Nur um zu erklären, dass wir schlafen nicht, wenn es dunkel ist und arbeiten, wenn es Licht gibt. Das wäre einfach zu rasch.
Ja.
Und ich muss sagen, dass nach 12 Stunden Arbeit, obwohl es physisch gesehen nicht sehr ermüdend ist, sind wir bereit, schlafen zu gehen. Das ist psychisch ziemlich ermüdend. Das heißt, wir haben diese Verantwortlichkeit, wir können keine Fehler machen oder nur sehr kleine Fehler, das geht noch, aber nicht. Und das ist ermüdend psychisch. Dann sind wir bereit, schlafen zu gehen, psychisch. Dann nehmen wir unseren Schlafsack und installieren unseren Schlafsack irgendwo auf die Decke, das ist mehr lustig, oder auf der Seitenwand oder auf den Boden, aber das ist etwa zu konventionell auf dem Boden. Oder wir können wählen, auch schwebend zu schlafen, aber es ist normalerweise besser, dass wir in den Schlafsack gehen. Und dann schlafen wir während dieser 7 Stunden mehr oder weniger und wir schlafen ziemlich gut. Noch einmal, wir sind psychisch müde. Und natürlich, bevor wir schlafen gehen, wir müssen alle Fenster decken. Sonst gibt es immer diese Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Und dann schlafen wir ziemlich gut. Also ich habe gut geschlafen, außer vielleicht der erste Schlafperiode, da der Start ist so, es ist so stark psychisch gesehen.
Ja.
Also man ist erregt durch den Start und dann vielleicht die erste Nacht nicht sehr gut ist, aber wir gehen normalerweise für einen Shuttleflug, wir gingen, da das ist ein Programm der Vergangenheit, typisch 10 oder 15 Tage Maximum. Und nach der erste Nacht, die nicht immer sehr gut ist, sind die nächsten Nächte sehr gut. Ne? Mhm. So schlafen wir.
Soweit beantwortet die Frage. Gibt es weitere Fragen, Kuriositäten, die man noch genauer beleuchtet wissen will? Ja, da vorne ist eine Dame.
Bonsoir, je peux aussi poser ma question en français?
Bien sûr, si vous voulez, oui.
Je voudrais continuer dans ce quotidien de la navette. Est-ce que vous faites aussi du sport?
Ah, die Frage ist, vielleicht übersetze ich auf Deutsch, mhm. Gibt es Sport, macht man physische Training? Und ça va si je réponds en allemand ou bien? Pour que tout le monde comprenne? Vous comprenez l'allemand ou bien? D'accord. Die Antwort ist ja, es gibt ein wenig Sport oder Gymnastik pro Tag, aber relativ wenig, da alle Shuttleflüge waren kurz, wie ich gesagt habe, zwischen 10 und 15 Tage. Und wenn wir nicht exerzieren und wir bleiben in der Schwerelosigkeit während dieser relativ kurzen Zeit, das ist okay, wenn wir zurückkommen. Es gab immer pro Tag vielleicht eine halbe Stunde Exerzieren für jede Besatzungsmitglied, nicht alle in derselben Zeit, aber getrennt. Und ich muss sagen, dass wir haben das nicht immer genau gefolgt. Da manchmal man arbeitete und es war zu viel auf dem Bicycle-Ergometer zu gehen. Das ist wie ein Fahrrad.
Ein Home-Trainer sozusagen.
Ein Home-Trainer, wie ein Home-Trainer kann man sagen, ja. Wir haben nicht immer das sehr strikt gemacht. Man wusste, dass wenn wir zurückkommen nach, sagen wir, 12 Tage, typisch Dauer von einem Shuttleflug, ohne sehr viel Exerzierarbeit gemacht zu haben, wir kommen zurück, das ist okay, wir haben kein großes Problem. Aber die Astronauten in der Raumstation, die 6 Monate da oben bleiben, müssen pro Tag 2 Stunden exerzieren, während 2 Stunden exerzieren.
Da, was würde wenn wir, passieren, wenn sie das nicht machen würden?
Dann, die kommen zurück wie Jellyfish.
Jellyfish,
ja. Also es ist eine ganz normale Adaptierung des Körpers in die Schwerelosigkeit. In der Schwerelosigkeit sind die Muskeln nicht sehr nützlich und auch die Knochen sind nicht sehr typisch. Unsere großen Knochen in den Beinen sind wegen dieser großen Schwerkraft hier auf der Erde viel zu groß. Und der Körper da oben beschließt, ich brauche das nicht, ich werde die Muskeln
werden schrumpfen, zusammenfallen.
Schrumpfen, ja. Und ich werde die Knochen lösen. Und sodass das nicht. Und das ist interessant zu sehen, das ist eine ganz normale Adaptation. Der Körper weiß nicht, dass wir einmal auf die Erde zurückkommen möchten. Ja?
Passt dich sofort ja? an.
Und wir müssen den Körper erinnern, dass wir brauchen noch diese Muskeln der Beine mit diesen Exerzieren und die Knochen auch. We have to trick the body,
austricksen.
Ja, in einer gewissen Sinne. Und für lange Missionen, typisch 6 Monate Raumstation, ist es absolut wesentlich, dass die Astronauten das machen oder Kosmonauten. Während Shuttleflug, das war geplant, wenn wir das nicht genau gemacht haben, das war nicht ein großes Problem nach 2 Wochen. Vous avez compris, donc dans le Shuttle, on n'a pas besoin de beaucoup. Faire beaucoup d'exercices pour les longues missions dans la station spatiale, c'est absolument nécessaire, de l'ordre de 2 heures par jour. Et puis vous avez compris la raison aussi pour laquelle on doit le faire.
Weitere Fragen? Ja, da sehe ich eine Hand. Ich sehe zwar fast nichts, aber jawohl.
Monsieur Nicolier, können Sie uns sagen, was die Amerikaner in Zukunft mit dem Raumprogramm vorhaben? Die Chinesen werden in einigen Jahren auf dem Mond sein. Von den Amerikanern hört man nichts und Sie als profunder Kenner können uns da sicher einiges erzählen.
Ja, also die NASA ist eine Explorationsagentur, Weltraumexplorationsagentur. Und die Leute zu transportieren von Oberfläche der Erde bis der Raumstation ist nicht wirklich Exploration. Und das ist einer der Gründe, warum das Special-Programm auf die Seite genommen worden ist. Der Hauptziel war, außer Bau der Raumstation, aber das ist jetzt fertig, war die Leute zu transportieren von Boden bis der Raumstation und zurück. Das ist nicht Exploration. Und der Entschluss der NASA ist, die NASA muss wieder Exploration betreiben und weite Ziele haben wie Mars oder Asteroiden. Und es gibt jetzt eine Phase Vorbereitung für diese zukünftigen Flüge, zum Beispiel Entwicklung einer großen Rakete wie der Saturn V, aber die Version 21. Jahrhunderts, um Leute sehr weit zu bringen Richtung Asteroiden oder Mars. Und Transport für Astronauten von der Erdoberfläche bis zur Raumstation. Das Raumstationprogramm geht weiter bis 2020 oder später. Und dieser Transport wird von kommerziellen Firmen
finanziert?
Finanziert von der NASA, aber geboten, kann man sagen, offer. Und die NASA unterstützt Entwicklung von solchen Mitteln, die von kommerziellen Firmen entwickelt werden in den nächsten Jahren. Und es wird bereit sein, wahrscheinlich in 2015 oder so. Aber die NASA hat diese Idee, das ist nicht unsere Rolle, das ist eher für kommerziellen Firmen. Und ich glaube, das ist richtig. Wenn man sagt, die NASA ist eine Explorationsagentur, it's business to carry people from the Earth to the Space Station, wenn ich das auf Englisch sagen kann. Also es gibt einige Jahre, während dem man hat das Gefühl, die NASA macht nicht sehr viel, aber das ist wirklich eine Vorbereitungsphase für zukünftige Programme. Wie zum Beispiel am Ende des Apollo-Programms gab es keine Raumflüge in Amerika bis der erste Flug für den Space Shuttle. Das war Vorbereitung des Space Shuttle-Programms. Also der Raumfahrtprogramm.
Einiges zu erwarten dann in 2015
und ja, später. Ja, 2015 und das ist für natürlich die kommerzielle Flüge zwischen Boden und Raumstation und die NASA wird dafür bezahlen. Und natürlich die weiten Flüge Richtung Mond, Mond wurde schon gemacht in den 60er Jahren mit dem Apollo-Programm, Richtung Mars oder Asteroiden. Das wird passieren vielleicht 2020 oder 2025. Es dauert eine Weile, bis es bereit ist.
Aber es war doch noch eine Mondlandung oder eine Mondexpedition einmal geplant. Ist die?
Ja, das war die Idee von Bush. Mhm. Es gab kein Geld dafür. Und er wollte vor 2020 wieder auf den Mond gehen. Und viele Leute haben gesagt, ja, ist das wirklich ein gutes Ziel? Sie haben das gemacht in den 60er Jahren, das war schwieriger. Mhm. Noch einmal auf den Mond zu gehen, das wird nicht betrachtet als ein...
Als ein großer Schritt für die Menschheit.
Ne? Es ist besser, weitere Ziele zu zielen, wie Asteroiden oder Mars oder beide. Und die Idee ist jetzt beide, aber in der Reihenfolge wahrscheinlich Asteroiden, die etwas näher sind, aber weiter als der Mond und dann Mars. Das ist Exploration und Transport von Leuten von Boden bis Raumstation, kommerziellen Firmen, this is not the business of NASA.
Und was ist jetzt die Rolle von China?
China entwickelt seine Systeme ganz unabhängig von Amerika. Und vielleicht sind die Chinesen nicht in einem Jahr. Die haben Ziel, ihre eigene Raumstation zu bauen. Es gibt das erste Element in die Umlaufbahn jetzt. Und es braucht noch einige Jahre, bis sie die ganze Raumstation haben, ihre eigene Raumstation, unabhängig von der International Space Station. Und Mond vielleicht in 5 oder 10 Jahren, das weiß ich nicht, aber nicht nächstes Jahr. Und China entwickelt alle diese Systeme unabhängig. Und vielleicht gibt es Kooperation in der Zukunft, aber nicht jetzt. Und es ist vielleicht besser für China, unabhängig alles zu entwickeln. Und wenn sie kooperativ arbeiten werden die Chinesen viel mehr respektiert, da sie haben alles unabhängig entwickelt. Wenn man Kooperation hat und man entwickelt nicht ihre eigenen Systeme zuerst, dann ist man etwas unten in der Kooperation. Mhm. Und in Europa war es ein wenig der Fall, da wir haben nie ein System entwickelt, um Leute in den Weltraum zu bringen. Man könnte das technisch gesehen mit Ariane 5. Aber in der Raumstation sind wir ein ziemlich wichtiger Partner, aber wir haben nicht diese Eigenschaft, Leute in die Raumstation zu bringen. Mhm. Hätte man das zuerst unabhängig entwickelt, man wäre ein etwas höheres kooperatives Element. Mhm. Also Chinesen machen das Richtige. Es heißt nicht, dass sie nie kooperieren werden, aber wenn sie einmal kooperieren, die werden mit Kraft kommen. Mhm. Hey, wir haben das und das und das und das entwickelt. Wir sind große Partner.
Wir sind auf Augenhöhe, sagt man, genau.
Habe ich die Frage beantwortet?
Soweit gut. Okay. Weitere Fragen? Ja, Sie müssen einen Moment warten, bis das Mikrofon kommt.
Tolaini Claudio heiße ich. Die Raumfahrt hat ja auch einen neuen Job kreiert, den Weltraumschrottentsorger. Wie gefährlich ist der Weltraumschrott und was bedeutet das für die Raumfahrt?
Ja, also es gibt ein ganzes Spektrum von Weltraumschrott. Es gibt große Objekte, die verfolgt werden durch Radar, man weiß genau, wo sie sind. Entweder alte Satelliten, die nicht mehr aktive Satelliten sind, oder obere Stufen von Raketen, die in der Umlaufbahn sind. Und diese Objekte, es gibt einige Tausende solche Objekte, zwischen 200 Kilometer bis 1000 Kilometer hoch, sagen wir. Diese Objekte werden verfolgt, sind nicht sehr gefährlich, da man weiß, für die bemannte Raumfahrt, man weiß, wo sie sind und man weiß einige Tage im Voraus, dass es einmal eine unangenehme Näherung gibt mit so einem Objekt. Dann kann man die Umlaufbahn von der Raumstation etwas ändern, sodass diese Distanz etwas größer wird.
Das heißt, hat man voll unter Kontrolle.
Ja, man hat das unter Kontrolle, ja. Das ist ein Teil des Spektrums. Man muss einfach vorbereitet sein, aber es gibt viele Leute, die das studieren. Man kann das vermeiden, eine Kollision. Es gibt die sehr kleinen Objekte und es gibt fast einen konstanten Regen für solche Objekte. Nicht konstante Regen, aber kleiner als ein gerade Sabel, Sandkorn. Und es, sogar wenn man einen Weltraumspaziergang macht, das macht kein Loch. Und auch die Fenster des Space Shuttle, das macht manchmal einen sehr, sehr kleinen Schaden an der Fenster. Es ist nicht gewünscht, aber es ist nicht gefährlich. Die gefährlichen Objekte sind inzwischen in der Größe, wie ein Finger aus Metall mit 10 Kilometer pro Sekunde auf einen Raumanzug oder Raumanzug insbesondere, das wäre natürlich nicht gewünscht und das würde wahrscheinlich ein Pressure Loss produzieren oder sogar die Blessure.
Wie gefährlich wäre das? Also wäre das tödlich? Oder?
Ja, vielleicht nicht tödlich, aber sehr unangenehm sicher. Und dann sollte man sofort in der Schleuse gehen mit Pain, da es gibt einen Stoß und es gibt einen Druckabfall. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, es ist nie produziert. Es gab viele, also hunderte von Stunden mit immer zwei Leute außen Weltraumspaziergänge und es ist nie passiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Aber Hubble, es gibt diese zwei große Antennen, das war 60 cm groß und ich habe das zweimal gesehen. Auf eine von dieser Antenne gibt es ein Loch von etwa 5 cm. Das ist ein Stoß von so einem Objekt. Es passiert nicht sehr oft, aber man weiß nie, wenn das passieren wird, da diese Objekte werden nicht verfolgt. Und das ist eine Gefahr.
Aber eben, diese Zahl dieser Objekte wird ja immer größer wahrscheinlich. Spielt das eine Rolle in
ja, diesem noch einmal, großen Universum? Ja, noch einmal, man hat mindestens jetzt ein Bewusstsein. Ja. Und es gibt Regeln jetzt, sodass man alles tun muss als Nation, die Raumfahrt hat in seinen Programmen, wie natürlich Vereinigten Staaten und Russland und die Chinesen und die Indianer auch. Und in einer gewissen Sinne auch in Südamerika gibt es einige Programme mit Raketen. Es gibt Regeln, wo man das alles unternehmen muss, um solche Produkte nicht zu produzieren, solche Abfall nicht produzieren. Und auch ein anderer Punkt, alle diese Objekte haben eine begrenzte Lebenszeit. Leider ist es manchmal 10 oder 20 oder 30 Jahre ist ziemlich lang, aber es ist nicht die Ewigkeit. Da die Objekte, die auf weniger als 1000 Kilometer hoch sind, es gibt immer noch ein wenig Reibung. Das heißt, wenn man nichts macht jetzt, man stoppt alle Raumflüge, in 100 Jahren gibt es fast keinen mehr Abfall. Da alle Objekte sind auf die Erde zurückgekommen, aber es dauert sehr lange. Und jetzt gibt es noch ein wenig Augmentation, eine
Steigerung
der Abfall. Aber es wird flach und mit der Zeit soll es nach unten gehen. Also noch einmal, Zusammenfassung, große Objekte kein Problem, sehr kleine kein Problem, mittlere Größe ein Problem. Man weiß nicht, wenn das passieren wird. Es gab schon nicht große Unfälle, aber Stöße gab es schon. Man hat Bewusstsein, man vermeidet das und es gibt begrenzte Lebenszeit.
Gibt es weitere Fragen an Herrn Nicolier? Noch eine Frage von dem Herrn?
Ja, nochmals zwei Fragen, und zwar, wie viele Gs mussten Sie erleiden beim Start und welchen Fuel Flow hatten Sie beim Start, das gesamte System pro Sekunde?
Okay, Space Shuttle, es war etwa 10 Tonnen pro Sekunde Treibstoffbenutzung, prinzipiell mit den Feststoffraketen. Der Wasserstofftriebwerk, das war nur etwa 1,5 Tonnen pro Sekunde. Einfach nur, das ist immer noch groß. Aber das war Wasser produziert. Und die G-Anzahl ist klein beim Anfangsstart, da es ist abhängig von der Beziehung zwischen Schub und Gewicht. Und Gewicht hat eine, also Schub hat einen fixen Wert in den ersten 2 Minuten bis Trennung Feststoffraketen. Und Gewicht ist etwa 11,5 Tonnen leichter jede Sekunde. Das heißt, diese Beziehung wird größer und größer und die Beschleunigung geht nach oben. Von 1,5 G am Anfang, das ist sehr kleiner Wert, bis etwa 2,5 G bei Trennung Feststoffraketen. Und bei der Trennung Feststoffraketen gibt es plötzlich viel weniger Gewicht, aber auch viel weniger Schub. Es gibt nicht mehr der Schub von der Feststoffrakete. Dann es geht weiter, es geht wieder auf etwa 1,5 G und es steigt, da diese Beziehung wird größer und größer, Schub dividiert durch Gewicht. Und es geht bis 3 G und in den letzten 2 Minuten von der 8,5 Minuten Aufstieg auf die Umlaufbahn, in den letzten 2 Minuten gibt es 3 G konstante Beschleunigung. Und es gibt eine Schubreduzierung, das heißt, es kompensiert die Gewichtsreduzierung und es ist immer eine Beziehung von 3 zwischen Schub und Gewicht. Also das Spektrum ist 1,5 G, es geht bis 2,5 G nach 2 Minuten, dann bang, 1,5 wieder und es geht langsam nach oben bis 3 und die letzten 2 Minuten 3 G, 3 G, 3 G, dann plötzlich in etwa eine Sekunde von 3 bis 0 G.
Wunderbar, das ist vielleicht für die einen ein bisschen zu technisch, aber es ist sicher für den Herrn sehr interessant, diese Erläuterungen.
Ja. Okay.
Vielen Dank. Herr Nicolier, wir kommen zum Schluss. Ich möchte Sie noch Folgendes fragen. Sie haben sich einen Traum verwirklicht. Sie wollten Astronaut werden, Sie haben das mit allen Mitteln erreicht und diesen Traum gelebt. Sie sagen Ihren Studenten auch, Sie sind ja noch Professor an der ETH Lausanne, Sie sagen Ihren Studenten, lebt euren Traum. Was wäre aus Herrn Nicolier geworden, wenn Ihr Traum nicht in Erfüllung gegangen wäre? Was hätten Sie gemacht
ja,
in Ihrem Leben?
Ja, also ich hatte genügend Interesse in andere Gebiete, sodass ich Freude hätte trotzdem gehabt.
Zum Beispiel, ja, können Sie mir
also
Beispiele?
Ich hatte Interesse an der Wissenschaft, ich war Wissenschaftler und Astrophysiker und ich hatte diesen Beruf sehr gern. Mhm. Und Pilot auch, ich war Militärpilot, ich bin Linienpilot gewesen, ich habe eine Testpilotenschule besucht, also ich bin Testpilot, also es hätte viele Gelegenheiten gehabt. Für mich Fliegen ist immer ein großes Vergnügen. Mhm. Also natürlich hätte ich nicht mein Ziel erreicht, aber Unterziele hätte ich erreicht mit viel Vergnügen.
Oh, ja. Okay.
Und Astronaut ist immer so, wenn ein Astronaut in der Selektion kommt, er kommt immer mit einem Beruf. Man nimmt nicht Leute aus der Universität, wenn sie ein Diplom haben, sofort in der Selektion als Astronaut. Man betrachtet nur Leute, die schon einen Beruf haben und die mindestens 3 Jahre Beruf
Erfahrung
haben. Mhm. Ja. Und man sagt immer Astronauten, Kandidaten, sie gehen durch die Selektion jetzt. Es ist viel wahrscheinlicher, dass es nicht klappt, als dass es klappt. Es gibt immer viel mehr Anwärter als das, was man braucht. Mhm. Zum Beispiel die letzte Selektion, 6 Astronauten in 2009 und es gab etwa 5000 Kandidaten in ganz Europa. Das heißt, sie müssen bereit sein, wieder aus der Selektion zu gehen, wieder auf ihren Beruf und probieren, erfolgreich zu sein, produktiv und man muss zusätzlich produktiv sein und Freude haben. Mhm. Aber es gibt immer diese Erweichung und es hätte auch für mich passiert. Aber ich bin sehr froh, dass es geklappt hat.
Ja, das freut uns sonst alle auch.
Könnte ich nicht alle diese Bilder zeigen. Ja.
Das ist wunderschön. Sie sind eigentlich schon im Alter, wo andere in den Ruhestand treten. Sie reisen aber von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent und ganz in der Sache der Raumfahrt sind Sie unterwegs. Sind da keine Ermüdungserscheinungen? Ist
ja,
die Leidenschaft
gibt,
noch immer dieselbe?
Es gibt ein wenig Ermüdung, aber es wird kompensiert durch die Freude. Also wenn also wie ich gesagt habe, ich war in Bogota, Kolumbien letzte Woche und die Zufriedenheit für alle diese jungen Leute, wenn ich solche Bilder zeige und sie vorbereiten auch ihre Projekte und erklären mir, was sie machen, ihre Projekte und ich mache Kommentare. Freude herrscht. Und, wirklich,
ich sehe, Sie haben
wirklich.
Eine bestimmte
es ist,
Beziehung
es ist
zu Adolf
eine,
Oggi,
eine,
habe ich das
Gefühl. Es ist für mich wirklich eine große Freude, die kompensiert die etwas Müdenheit. Manchmal bin ich etwas müde, ja.
Und Adolf Oggi ist ein guter Freund von Ihnen, oder?
Ein guter Freund, ja. Wer hat das richtige Wort gesagt?
Richtige Wort, dann verabschieden wir uns mit dem richtigen Wort, Herr Nicolier. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind.
Danke.
Ich kündige noch den nächsten Stadttalk an. Der ist am 17. November. Da ist Gast Albert Wettstein. Er ist der legendäre Zürcher Stadtarzt. Der ist sehr bekannt und hat viele spannende Geschichten aus seiner Zeit als Arzt in der Stadt Zürich zu berichten. Er ist auch ein Mensch, der jetzt weiterdenkt und an ein Generationenhaus gründen und aufbauen möchte, wo Jung und Alt ausgehen und miteinander arbeiten und das Leben führen sollen. Sicher ein sehr spannender Gast und ich würde mich freuen, wenn Sie auch am 17. November wieder bei uns sind. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause.